Umkehr und Versöhnung, das ist auch heute wieder Thema bei uns in der Katechismus-Sendung. Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Heute mit Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker vom Liturgischen Institut in Trier, mit der Dichterin und Bloggerin Claudia Sperlich aus Berlin. Umkehr und Versöhnung, ein klassisches Katechismus-Thema, natürlich im Besonderen in der Fastenzeit und erst recht in der Karwoche, wo sich das Heil sozusagen verdichtet wie nirgends sonst. Kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Das war die große Überschrift über dem ersten Teil, Umkehr und Versöhnung, dieses Wort aus Joel, des alttestamentlichen Propheten Joel, das am Aschermittwoch erklingt. Kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Warum wir diese Umkehr überhaupt benötigen, was es mit der Erbsünde, dem Sündenfall zu tun hat, dem Ungehorsam gegenüber Gott, wie das in der Bibel beschrieben wird, darüber haben wir in dem ersten Teil schon etwas gehört und auch davon, dass Gott uns eben nicht abgeschrieben hat und dass wir, wann sehen wir das je so überdeutlich wie in dieser Woche, dass der Preis für unsere Schuld bezahlt ist, dass wir umkehren können, dass Gott uns mit offenen Armen erwartet, der barmherzige Vater. Das allein ist ja schon großartig genug, aber wir sind heute an einem Dienstag und da müssen wir auch schon ein bisschen darauf schauen, wie wir das am Dienstag immer machen, wie das Ganze denn liturgisch aussieht. Das hat nämlich auch eine liturgische Relevanz. Sag nur das große Stichwort Sakramente. Und welches Sakrament fällt einem als erstes ein, wenn es um die Umkehr und die Versöhnung geht? Klar, der Katholik antwortet wie aus der Pistole geschossen, die Beichte, die sakramentale Buße. Das ist für uns sehr richtig und wichtig, aber gerade in diesen Tagen, auch mit Blick auf die Osternacht, müsste man, wenn man ganz genau ist, ein anderes Sakrament hier als erstes anführen.
Interessanterweise ist das grundlegende Sakrament der Versöhnung mit Gott nicht die Beichte, sondern die Taufe. In der Taufe nämlich ist uns alle Schuld vergeben worden, auch die Erbschuld, die Ursünde oder wie man sie auch immer bezeichnen will. Die Taufe hat uns grundsätzlich und ein für alle Mal mit Gott versöhnt. Die Taufe ist also das erste Sakrament der Versöhnung mit Gott. Die Beichte ist dann erst die zweite Versöhnung mit Gott. Sie heißt ja auch im Lateinischen Reconciliatio. Wenn man es ganz genau richtig übersetzen würde, also Wiederversöhnung. Und das ist völlig korrekt, denn wir sind eigentlich mit Gott versöhnt und die Beichte erneuert in uns die eigentliche Versöhnung, die eigentlich in der Taufe geschehene Versöhnung mit Gott. Das ist die Aufgabe der Beichte. Also wenn ich nach meiner Taufe wieder gesündigt habe, stellt mich die Beichte praktisch wieder neu in die Taufgnade hinein. Versöhnung, Umkehr ist immer wieder Thema in der Liturgie. Ich habe gerade eben schon das Schuldbekenntnis im Bußakt der Messe erwähnt, aber man kann in der Messe noch weitergehen. Der Kommunionempfang an sich ist auch ein Akt der Sündenvergebung. Dazu will ich den Katechismus der katholischen Kirche zitieren. Dort heißt es in 1393, die Kommunion trennt uns von der Sünde. Der Leib Christi, den wir in der Kommunion empfangen, ist für uns hingegeben. Und das Blut, das wir trinken, ist vergossen worden für die vielen zur Vergebung der Sünden. Darum kann uns die Eucharistie nicht mit Christus vereinen, ohne uns zugleich von den begangenen Sünden zu reinigen und vor neuen Sünden zu bewahren. Damit ist in wenigen Sätzen ganz komprimiert ausgedrückt, dass die Sünde, die uns trennt, absondert von Gott, durch die Kommunion überwunden wird und uns wieder hineinstellt in die Beziehung mit Gott. Christus hat für uns am Kreuz Sühne geleistet und uns mit Gott versöhnt. Diese Versöhnung wiederholt sich, erneuert sich, wird gegenwärtig in der Heiligen Messe und insbesondere dann ganz persönlich auch im Kommunionempfang. Diesen Gedanken kann man letztlich dann auf alle Sakramente übertragen. Jedes Sakrament ist eine Erneuerung des Bandes mit Gott, überwindet die Absonderung von Gott, überwindet die Sünde. Man kann die Umkehr und Sündenvergebung auch als Beziehungspflege zu Gott betrachten. Mit Gott in Beziehung sein heißt eben, sich genau nicht absondern von ihm, sondern eben engen Kontakt mit ihm zu suchen. Und Beziehungspflege mit Gott tun wir beispielsweise im Gebet, sodass jedes Gebet, das wir sprechen, ein Gebet, das wir verrichten oder in der Liturgie oder auch außerhalb der Liturgie, spontan oder vorformuliert, das ist Beziehungspflege mit Gott, überwindet also die Absonderung von Gott, die Sünde. Dann ist das Taufgedächtnis eine Form der Umkehr und der Versöhnung mit Gott. Und Taufgedächtnis gibt es auf verschiedene Weise. Das ganz feierliche Taufgedächtnis, das wir in der Osternacht begehen und dabei uns wieder neu der Taufe erinnern, die uns eben versöhnt hat mit Gott. Dieses Taufgedächtnis geschieht aber im ganz Kleinen jedes Mal, wenn wir Weihwasser nehmen und uns da auch Gedanken machen sollten, du, Herr, hast mich erlöst in der Taufe und ein für alle Mal angenommen als dein Kind und ich stehe in Versöhnung mit dir. Wenn ich dieser Taufe also gedenke, pflege ich die Beziehung mit Gott, bin ich wieder neu hineingestellt in die Beziehung mit ihm und kann wieder neu aus dieser Beziehung heraus leben.
Klaus-Peter Dannecker, heute im Katechismus bei Radio Horeb Umkehr und Versöhnung, unser Thema. Darüber hat er sich umfassend mal bei uns Gedanken gemacht. Ein bisschen was aus diesen Gedanken von Klaus-Peter Dannecker hören wir heute in dieser Sendung, wenn es vor allem darum geht, um bestimmte liturgische Wirklichkeiten von Umkehr und Versöhnung. Dazu gehören neben den Sakramenten der Versöhnung und dem klassischen Sakrament natürlich der Versöhnung der Buße, gehören aber auch andere liturgische Vollzüge. Da gibt es zum Beispiel am Beginn der Heiligen Messe den Bußakt. Und viele fragen sich, was bedeutet es, dass nur ausgerechnet am Anfang der Heiligen Messe dieser Bußakt steht?
Man kann sich das vielleicht so vorstellen wie eine Garderobe. Wenn ich ins Theater gehe oder in ein Konzert, dann lege ich an der Garderobe meinen Mantel ab. Der Mantel schützt mich vor der Kälte, vor dem, was draußen ist, vielleicht auch vor Regen. Und wenn ich dann den Mantel abgelegt habe, dann kommt das feine Gewand heraus, das mich zeigt. Und so, wie ich mich dann eben präsentieren kann in dieser feinen Versammlung im Theater oder Konzert oder wo auch immer. So ähnlich, denke ich, kann man das fast vergleichen mit dem Bußakt zu Beginn der Heiligen Messe. Sie bereitet uns vor auf die Begegnung mit Gott, die eigentlich schon stattfindet. Vor allem hat sie den Auftrag, uns in das Verhältnis zu Gott stellen. Wir begegnen Gott, dem lebendigen Gott. Das ist nicht irgendetwas, was wir tun, nach Schema F abgefeiert, sondern es geht um die Begegnung, um die lebendige Begegnung mit Gott. Und dazu ist es nötig, dass wir uns in ein Verhältnis zu ihm stellen, das auch lebendig ist. Nicht mit irgendwelchen Masken geschminkt und bis zum geht nicht mehr unerkenntlich, sondern offen und ehrlich. Und dazu gehört halt ein Teil unserer Person, den wir auch als Sünde oder Schuld bezeichnen. Das gehört zu uns, ob es uns jetzt passt oder nicht. so wie eben alles andere auch zu uns gehört, ob wir es mögen oder nicht mögen, ob wir damit im Frieden sind oder nicht im Frieden sind. Und das ist die Chance, die uns dieser Beginn der Messe bietet, dass wir da ganz offen und frei hingehen und sagen, Gott, du liebst mich genau so, wie ich bin, vielleicht sogar viel mehr, als ich selber kann. Und gerade auch an Punkten, wo ich mich selber gar nicht mag, da magst du mich immer noch. Sonst hättest du ja nicht deinen Sohn als Sühne für meine Sünden gegeben. Und diese Charakterisierung, diese in Bezugsetzung der Menschen, der Gläubigen, die sich für die Messe versammeln mit Gott, die geschieht eben genau an diesem Punkt, eben am Beginn der Heiligen Messe, wo wir uns sammeln, wo wir dann eben auch das aussprechen, was uns unangenehm ist, im Vertrauen darauf, dass wir genau darin von Gott angenommen und geliebt sind. Ich weiß sehr gut und sehr wohl, dass das von der Umsetzung her manchmal etwas eigenartig passiert, wenn dann eben am Beginn der Messe schon die erste Predigt kommt und irgendwelche inhaltlichen Dinge vermittelt werden oder schon erzählt wird, was danach in der Lesung oder im Evangelium kommt. Das hat da meines Erachtens überhaupt nichts zu suchen, denn hier geht es zunächst einmal darum, das Verhältnis herzustellen. Die versammelte Gemeinde tritt Gott gegenüber, der in ihrer Mitte gegenwärtig ist. Die versammelte Gemeinde findet sich und findet sich ein in der Gegenwart Gottes und findet sich so ein in der Gegenwart Gottes, wie sie ist, mit all dem, was sie bringt an Gutem, wie aber auch an Schwierigem, an Schuld und Sünde. Und all das hat seinen Platz, hat hier seinen Beginn. Und danach, nachdem das geschieht, spricht Gott im Wortgottesdienst das erlösende Wort in die Situation hinein, die wir uns vergegenwärtigt haben.
Das also der Bußakt, aber nicht nur in der Heiligen Messe gibt es den Bußakt am Anfang der Liturgie, auch im Stundengebet der Kirche, im liturgischen Stundengebet der Kirche, im Reviergebet, taucht das auf.
Die Komplett, das Nachtgebet der Kirche, das ist ja auch im Programm von Radio Horeb jeden Abend drin und da kann man das mitbeten und miterleben. Am Beginn der Komplett wird die Empfehlung gegeben, den Tag noch einmal Revue passieren zu lassen und eine sogenannte Gewissenserforschung zu machen. Gewissenserforschung heißt, ich lasse den Tag vorübergehen und überlege mir, was war gut, was war schwierig, wo bin ich schuldig geworden, wo habe ich Fehler gemacht. Das kann man mit dem sogenannten Gebet der liebenden Aufmerksamkeit tun. Das sogenannte Gebet der liebenden Aufmerksamkeit ist jetzt kein vorformulierter Gebetstext, sondern ein sehr individuelles Gebet, das der Gewissenserforschung dient. Vielleicht sage ich mal die Punkte, die man dabei beachten kann. Man versetzt sich in die Gegenwart Gottes, vielleicht vor einem Kreuz. Man nimmt sich wahr, man nimmt das Kreuz wahr, man nimmt wahr, dass Gott bei mir ist, dass er da ist. Und dann schaut man zusammen mit ihm liebend auf den Tag zurück. Was bewegt und berührt mich dabei? Habe ich heute Gott gespürt in meinem Glauben, in meiner Hoffnung, in meiner Liebe, zusammen mit anderen Menschen? Woran freue ich mich? Was hat mir Gott heute geschenkt? Was schmerzt mich aber auch? Was ärgert mich vielleicht noch? Wo gab es Misstrauen, Entmutigung, Egoismus bei mir? Oder wie habe ich bei anderen Menschen darauf reagiert? Und all das, was dann in diesem liebenden Blick mit diesen Fragen dann mir kommt, das bringe ich vor Gott, bringe ich vor ihn, gebe ihm das zurück, was er mir gegeben hat, mit meinem Dank, aber auch mit meiner Bitte um sein Erbarmen, wo ich oder andere gefehlt habe. Und dieses Gebet der liebenden Aufmerksamkeit schließt dann mit der Kraft, um seinen Beistand, den Weg mit ihm entschieden weiterzugehen. Das ist eine Form, wie man eine Gewissensabforschung bei der Komplet machen kann. Und die endet dann oder wird dann liturgisch aufgegriffen im Schuldbekenntnis, gegebenenfalls so, wie es in der Messe auch verwendet wird. Das Schuldbekenntnis gibt es in verschiedener Form. Mir ist immer ein Passus da in der Form A des Messbuches besonders wichtig. Da heißt es ja auch, daher bitte ich euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten. Ich weiß nicht, wie ernst diese Bitte genommen wird, auch für die anderen zu beten, damit Gott anderen Schuld und Sünde nachlässt. Ich denke, das ist ein Gebet, das wir viel stärker pflegen müssten, um die Vergebung der Schuld für die eigenen, aber auch die der anderen zu bitten. In der vor allem ignatianischen Spiritualität gibt es auch noch ein sogenanntes Partikularexamen. Das ist eine Gewissenserforschung, die man um die Mittagszeit herum macht, vor oder nach dem Mittagessen, und da schon einmal die erste Hälfte vom Tag in den Blick nimmt und ebenso auch mal fragt, was war bisher, mit Dank und mit Bitte dann eben vor Gott zu bringen, um eben dann vielleicht schon für die zweite Tageshälfte dann Korrekturen anbringen zu können und sich wieder neu auszurichten auf das Leben in der Gegenwart Gottes.
Umkehr und Versöhnung, heute mal aus der liturgischen Perspektive, dazu einige ausgewählte Gedanken von Klaus-Peter Dannecker, die er hier vor einigen Jahren in einem größeren Rahmen hier mit uns geteilt hat. Davon gibt es wie immer CD und Podcast. Schauen Sie dazu auf horeb.org, horeb.org. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Katechismus wieder mit dabei sind. Und wir lassen diese Sendung literarisch, poetisch ausklingen, nämlich mit einem kleinen Zyklus über das Sakrament der Versöhnung, entnommen dem Band Zyklische Sonette der Berliner Bloggerin, Autorin, Lateinübersetzerin Claudia Sperlich. Zyklische Sonette heißt ihr Buch. Das sind Sonette in 8 Zyklen. Die ersten beiden zu genau entgegengesetzten Themen, die 7 Gaben des Heiligen Geistes auf der einen Seite und die 7 Todsünden auf der anderen Seite. Und Claudia Sperlich merkt mit einem Augenzwinkern an, dass sie hoffentlich keine Zweifel lasse, was sie denn besser fände, die 7 Gaben des Heiligen Geistes oder die Todsünden. Und dann finden sich in ihren zyklischen Sonetten ein kleiner Zyklus über das Sakrament der Versöhnung und 5 Sonettenkränze mit den Titeln Jesus, Advent, Eucharistie, Geistfeuer, Marienleben. Hier jetzt aus ihren zyklischen Sonetten der kleine Zyklus über das Sakrament der Versöhnung, Claudia Sperlich.
Versöhnung. Sünde. Hier will ich eigenmächtig handeln, frage nach Gott nur kurz und gebe selbst den Rat. Ich sag mir vor, dass ich um Hilfe bat, dass er mir riet, was ich mir selber sage. Was keimt aus meiner eigenmächt'gen Saat, was ich wie einen Stein im Herzen trage, womit ich unbewusst mich selber plage, das wird zu hartem Wort und böser Tat. Gewissensstimmen bringt mein Stolz zum Schweigen. Ich glaube, selbst den guten Weg zu zeigen und weiß zutiefst, dass ich mich selbst betrüge. Ich will das Recht zu meinem Tun erzwingen, was mir im Weg steht, will ich niederringen, und aus dem Wollen wird Gewalt und Lüge. Reue. Ich stehe schaudernd vor dem Trümmerhaufen aus dem, was eigenmächtig ich zerstörte, als ich mich gegen meinen Herrn empörte, als ich versuchte, von ihm fortzulaufen. Ich frage, wer und was mich so betörte, wer trieb mich, meine Wurzeln auszuraufen, wer schaffte, mir die Treue abzukaufen, wer schrie mich taub, dass ich auf Gott nicht hörte. Ich kann die Schuld auf keinen andern schieben. Ich habe selbst entschieden, nicht zu lieben und bin doch klug genug zum Unterscheiden. Gehandelt hab ich gegen besseres Wissen, hab mich in Stolz und Eigensucht verbissen. Ein anderer und ich selbst muss darum leiden. Beichte. Gesündigt hab ich und ich muss bekennen, ich gebe jeder Wurzelsünde Wohnung. Mein Hochmut fordert Ehre und Belohnung, lässt außen glänzen und im Innern brennen. Ich will es alles ungeschminkt benennen, ich habe Angst und will doch keine Schonung. Nun geht's zu meiner eigenen Entthronung, denn nichts soll mich vom König Christus trennen. So bitt ich Gott mal wieder um Vergebung, bitt ihn, den man für mich ans Kreuz geschlagen, mir wieder, immer wieder zu verzeihen. Dann hoffe ich auf Gnade und Belebung und fürchte jetzt schon wieder zu versagen und flehe zu ihm, von Schuld mich zu befreien. Absolution. Kein Zorn, nur Mitleid, Anteilnahme, Güte und sanfte Mahnung kommen mir entgegen und guter Rat zum Gang auf neuen Wegen aus meinem Trockenland zu frischer Blüte. Der Priester spricht und Gott gibt seinen Segen. Er macht mir Mut, dass ich mein Herz behüte, dass ich nicht wieder Streit und Unrecht brüte. Die Angst vergeht wie Staub im Sommerregen. Ich höre, was ich tun soll, bin bereit. So spreche ich dich los von deinen Sünden. Der Priester sagt mir zu, ich bin befreit. Die Tat war schlimm und hart war das Gestehen. Ich durfte neu an Gott mein Herz entzünden, kann wieder Land und Licht und Leben sehen. Buße. Zu wohlfeil scheint mir, was mir auferlegt, ein leichtes Tun, ein Beten voll Vertrauen, doch lässt es mich den Weg von Neuem schauen, auf dem mich deine Gnade führt und trägt. Ich sehe noch mit Staunen und mit Grauen, wie fleißig ich hab Angst und Zorn gehegt. Nun bin ich hoffnungsvoll, bin neu bewegt, will lieben und will helfen aufzubauen. Mit deiner Hand, Herr, stärke meine Hände, mit deinem Geist erleuchte meinen Geist, durch deinen Tod führ mich zum guten Ende. Ich will vor allen Menschen dich bekennen, dir dienen, bis die Silberschnur zerreißt, in Tat und Wort mich nie mehr von dir trennen.